ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZipFM am 14. November. Heute von Jelle aus Bremen in der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen. Zwangsmedikation. Über einen Gesetzesentwurf im Berliner Bundestag, der einen weitreichenden Eingriff in die Selbstbestimmung und Menschenwürde von Psychiatrieerfahrenen bedeutet. Secondas Plus. Eine politische Bewegung im Aufwind. Wie sich People of Color in der Schweiz organisieren. Urwälder. Auch in der BRD gibt es sie noch, doch ihr Bestand ist nicht gesichert. Über eine Greenpeace-Aktion in Bayern. Und zum Schluss Aussteigerprogramm. Ein satirischer Rückblick auf ein Jahr Aussteiger-Hotline für sogenannte Linksextremisten. Im vergangenen Jahr hat das Bundesverfassungsgericht die Regelungen zur medikamentösen Zwangsbehandlung für verfassungswidrig erklärt. Im Juni dieses Jahres schloss sich auch der Bundesgerichtshof dem Urteil an. So ist nach dem Betreuungsrecht die medikamentöse Zwangsbehandlung in der Psychiatrie seither nicht mehr erlaubt. Umgehend forderte die Psychiatrievereinigung Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychologie und Nervenheilkunde die Wiederherstellung der Rechtssicherheit, um ihre menschenrechtswidrige Praxis auch weiterhin ungestört fortsetzen zu können. In einem Schnellschuss will nun die Bundesregierung der BRD die geforderten Neuregelungen kurzerhand auf einen bereits zweimal im Parlament behandelten Gesetzesentwurf aufsetzen. Radio Dreieckland in Freiburg sprach mit dem betroffenen Matthias Seibt vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener.
Warum sagst du Pharmaförderungsgesetz?
Ja, weil ganz klar eben der Absatz eben gefährlicher Psychopharmaka gefördert werden soll. Viele von der Psychiatrie betroffene Menschen, wir nennen uns Psychiatrieerfahrene, wissen, dass das einfach nur gefährliche Drogen sind, was die Ärzte verschreiben, und wehren sich dagegen. Und in der Vergangenheit ist ein Fünftel der Menschen in Psychiatrien zwangsweise behandelt worden. Mindestens ein weiteres Fünftel hat das nur freiwillig mitgemacht, weil sie sowieso wussten, dass sie zur Gewalt greifen können, wenn man nicht freiwillig mitspielt. Und durch die Urteile von Bundesverfassungsgerichts- und Bundesgerichtshof, also der höchsten beiden deutschen Gerichte, ist die Gesetzesgrundlage weg. Und die soll jetzt im Interesse der Pharmaindustrie und auch der Psychiater, die sich ja von der Pharmaindustrie hemmungslos schmieren lassen, schnell wiederhergestellt werden.
Also der Skandal bei dem Gesetz ist einerseits der Inhalt, also eben die schnelle Wiederherstellung einer gesetzlichen Grundlage für Zwangsbehandlung. Und das andere ist auch das Verfahren. Also da wird auf einen Gesetzestext, der schon zwei Lesungen durch hat im Bundestag, nochmal plötzlich was draufgesattelt.
Her sowieso völlig unmöglich, selbst bei einem harmloseren und nicht so in Grundrechte eingreifenden Gesetz. Eben, aber das zeigt eben auch, wie unseriös das alles ist und wie schlecht die Argumente der Zwangsbefürworter sind. Die argumentieren ja immer mit dem Wohl der Menschen, die da zwangsbehandelt werden. Und wenn man sich mal anguckt, ist die Lebenserwartung mit Psychopharmaka behandelter Menschen 20 bis 32 Jahre verkürzt. Also die müssen eine ausführliche Argumentation und Erörterung sehr fürchten. Da könnte nämlich sogar bei rauskommen, dass die Krankenkassen diese Drogen nicht mehr zahlen.
Es heißt ja immer, dass diese Zwangsbehandlung dann den Leuten, die krankheitsbedingt entscheidungsunfähig sind, gegeben werden sollen. Krankheitsbedingt entscheidungsunfähig, also was verstehst du denn darunter?
Ich halte das für Quatsch. Eben, wenn ich sowas sage, dann kann ich einfach nicht respektieren, dass andere Leute zu anderen Auffassungen kommen. Natürlich gibt es viele Meinungen in der Welt, die ich für völligen Quatsch halte. So. Aber ich habe trotzdem zu respektieren, dass andere Leute eben die Welt anders sehen. Und in der Vergangenheit, man muss ja nur an den 30-jährigen Krieg denken, hat man sich eben massiv gegenseitig umgebracht, bloß weil man die Welt ein bisschen anders sah. Und genau das passiert den psychisch Kranken, den sogenannten. Die werden eingesperrt und gefoltert, weil sie eben eine andere Sicht auf die Dinge haben. Die leiden auch, das ist jetzt nicht die Frage, dass viele der als psychisch krank bezeichneten auch leiden. Aber Hilfe ist immer was Freiwilliges, wird freiwillig gegeben und freiwillig angenommen.
Das Wohl des Patienten, die Hilfe, also alles das liest man in der Presseerklärung, die am 7. November rausgegangen ist. Also da wird den Betroffenen konkret geholfen, heißt es hier, wenn jemand wegen einer Krankheit seinen freien Willen verliert, muss der Staat zum Wohle des Patienten helfend eingreifen können. Und es wird ja so dargestellt, als ob das eigentlich doch eine sehr, sehr nützliche, sinnvoll, hilfreiche Sache wäre, wenn man den Leuten dann zu ihrem Wohl diese Substanzen verabreicht.
Ich denke, das wird bei den Politikern so sein, dass einige im guten Glauben handeln und einige eben korrupt sind. Es läuft ja auch eine allgegenwärtige Propaganda für Psychopharmaka und für Psychiatrie. Wobei ich da immer sage, na, wenn das alles so toll ist mit der Psychiatrie, warum haben wir dann jedes Jahr mehr psychisch Kranke? Wenn die wirklich so hilfreich wären, dann müssen sie Leute doch heilen und nicht jedes Jahr dafür sorgen, dass immer mehr Leute Diagnosen kriegen. Jede kindliche Verhaltensabweichung eben wird ja mittlerweile psychiatrisiert. Nicht? Früher waren das Erziehungsschwierigkeiten oder Entwicklungsphasen. Nicht? Jetzt sind das psychische Krankheiten, wo Drogen verschrieben werden. Das ist so im Trend der Zeit, aber deswegen ist es ja noch nicht richtig.
Also die Psychiater, vor allem der DGPPN mit Herrn Falkey als Vorsitzender, die sind ja Sturm gelaufen nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes, als jetzt die letzte gesetzliche Grundlage für die Zwangsbehandlung auch noch weggebrochen ist. Der Herr Falkey, das wissen wir, er wird großzügig honoriert von verschiedenen Pharmaindustrie, also von Pharmakonzernen.
Ja, obwohl er jetzt gesagt hat, solange er DGPPN-Vorsitzender ist, nimmt er keine Schmiergelder. Aber danach wieder.
Aber also das Interesse ist schon, die Leute ruhig zu stellen. In einem Beschlussvorschlag zur Justizministerkonferenz, die am Donnerstag stattfinden soll in Berlin, da wird ja sogar die Möglichkeit der ambulanten Zwangsbehandlung reingeschrieben.
Richtig, da soll eben was installiert werden, was in Deutschland noch nie recht war, nämlich dass man eben auch außerhalb eben einer geschlossenen psychiatrischen Station gefoltert werden darf. Dass sie dann jeden Tag in die Wohnung kommen und einem sagen, so, die schluckst das jetzt, nicht? Tja, oder wir bringen dich eben wieder in die Foltereinrichtung und da wird es noch schlimmer.
Mit Foltereinrichtung meinst du Psychiatrie?
Ja, natürlich. Das geht vielen Betroffenen auch aktuell schon so, nur dass das illegal ist, weil die Leute nicht wissen, wie ihre Rechte sind, nicht? Diese ambulante Zwangsbehandlung, die hatte der Gesetzgeber schon mal im Gesetzgebungsprozess 2003, 2004 und damals haben wir geschafft, das zu verhindern. Das ist natürlich klar, wenn man einmal anfängt, zu entrechten eine bestimmte Personengruppe, dann gibt es da gar kein Halten mehr, nicht? Dann kann es nie genug Rechtlosigkeit geben, das kennt man ja aus der Vergangenheit. Und so ist das eben auch heute bei den psychisch Kranken.
Kürzlich habe ich gehört, dass in der Psychiatrie und in der Pflege, vor allem in der Altenpflege, hier in Deutschland noch massiv Menschenrechte verletzt werden. Und genau auf diese Personengruppe zielt auch das Gesetz.
Unter anderem auch auf alle Leute, die machtlos sind und Schwierigkeiten machen, zielt das. So, man kann ja auch Arbeitslose, die auf Begehren psychiatrisieren. Psychisch krank kann jedem zugeschrieben werden. Der Psychiater sagt das und der Richter sagt, ich kenne mich nicht aus, ich glaube das. Also, und da steht es ja sogar in den Zeitungen bei den alten Menschen, dass die Neuroleptiker das Leben verkürzen. Das kann man in den Tageszeitungen lesen und dann steht dabei, das geht leider nicht anders. Wir müssen denen lebensverkürzende Dämpfungsmittel geben.
Was kann man denn dagegen tun oder was wird dagegen getan?
Die Leute aufklären. Dann ist es wesentlich, dass sich die Psychiatrieerfahrenen organisieren. Man muss sich zusammenschließen, man muss sich kundig machen, man muss mal überlegen, warum gibt es denn überhaupt psychisch Krankengesetze? Es geht einfach darum, eine bestimmte Gruppe auszugrenzen. Das hat auch damit zu tun, dass die Normalen sich zusammenreißen, nicht? Die wissen genau, die Normalen, was ihnen blüht, wenn sie in diese psychisch Krankenschiene rutschen. Und dann kann man die Normalen eben auch leichter unterdrücken. Das ist so der Sinn der ganzen Aktion. Man muss immer irgendwelche Leute haben, an denen man ein Exempel statuiert.
Wer weitere Infos zum Thema sucht, kann sich auf der Homepage des Verbandes der Psychiatrieerfahrenen informieren. Unter www.bpe-online.de. Secondo oder Seconda ist ein in der Schweiz benutzter, selbstgewählter Begriff von Menschen mit Migrationshintergrund, die aber bereits in der zweiten Generation in der Schweiz leben, also dort geboren wurden. Eigentlich war der Begriff Secondas positiv geprägt. Als die Zürcher Polizei vor 10 Jahren die Secondas für Krawalle bei einer 1. Mai-Demonstration verantwortlich machte, bekam der Begriff einen negativen Zungenschlag. Um sich den Begriff nicht nehmen zu lassen, entstand in der Folge die Bewegung Secondas Plus. Ein Bericht von Radio Rabe aus Bern.
Bereits ein Jahr nach den Krawallen vom 1. Mai 2002 in Zürich traten die Secondas Plus mit einer eigenen Liste zu den National- und Ständeratswahlen an. Mit provokativen Aussagen trugen sie im Wahlkampf gleich dick auf. Auftakt war eine Inserate-Kampagne von Andrew Katumba, einem Secondo mit Wurzeln in Uganda und der Ukraine. Siameta Jarais, Gründungsmitglied von Secondas Plus Zürich, erinnert sich.
Da war eine Aussage in Zusammenhang mit irgendeiner Abstimmung, die Schweizer sind die Neger, die arbeiten nur und Migranten und die Ausländer, die profitieren. Und dann hat er ein Inserat gemacht, ungefähr mit diesem Wortlaut, ja, wenn die Schweizer die Neger sind, dann ist es höchste Zeit für einen im Nationalrat, so mit seinem Foto. Und das war irgendwie neu, frisch und auch überzeugend. Die Leute waren sehr glaubwürdig und das hat, glaube ich, sehr viel Sympathie gewonnen.
Am Anfang wurde die Bewegung der Secondas vor allem von SP-Mitgliedern getragen. Später hat sich der Verein geöffnet und ist stark gewachsen. Heute zählt Secondas Plus zwischen 300 und 400 Mitglieder mit Sektionen in 7 Kantonen. Die Ziele aber seien immer noch die gleichen, so der aktuelle Co-Präsident von Secondas Schweiz, Halua Pinto de Magejaisch. Secondas Plus fordere Chancengleichheit in Familie und Beruf, mehr Mitsprache in Politik und Wirtschaft, die Einführung des Ausländerstimmrechts und eine faire und transparente Einbürgerungspolitik.
Ja, das sind unsere Grundpfeiler. Darauf bauen wir auf. Aber es ist klar, dass wir uns jetzt etabliert haben und deshalb auch aktiv ins politische Geschehen eingreifen wollen. Unsere Sichtweise, unsere Perspektive aktiv einbringen sollen.
Fortan möchte sich der Verein Secondas Plus also vermehrt an der aktuellen politischen Debatte beteiligen und eigene Positionen einbringen. Halua Pinto engagiert sich seit 5 Jahren bei Secondas Plus, war unter den Gründungsmitgliedern der Berner Sektion und seit einigen Monaten nun im Co-Präsidium von Secondas Plus Schweiz. Auf die Frage, warum er sich gerade in diesem Verein politisch engagiere, sagt der 24-Jährige:
Wieso im Rahmen von Secondas Plus? Ist eigentlich auch gerade die Antwort, wieso ich mich überhaupt in der Politik engagiere, weil ich etwa im Alter von 16, 17 Jahren fühlte ich mich immer angesprochen durch die Wahlkampagnen der SVP und irgendwie habe mich da immer betroffen gefühlt, obwohl ich ja eigentlich gar nicht Ziel dieser Kampagne war, aber halt die Stimmung hat mich zum Nachdenken gebracht und deshalb wollte ich mich auch aktiv dafür einsetzen.
Und als dann die Gründung der Berner Sektion zur Sprache kam, entschied sich Halua Pinto, politisch aktiv zu werden. Dieses aufgeheizte politische Klima, das die SVP mit ihren Kampagnen gegen Ausländer und Asylbewerberinnen geschaffen hatte, war vor allem in der Deutschschweiz zu spüren. Die Romandie war davon noch weniger betroffen. Das sei denn auch der Hauptgrund, warum es in der Romandie noch keine einzige Sektion der Secondas gebe, sind sich Halua Pinto und Siameta Jarais einig. Zudem seien Forderungen der Secondas in der Romandie ansatzweise bereits umgesetzt, so Siameta Jarais.
Erstens einmal ist die Bevölkerung überhaupt gegenüber Migrantinnen und Migranten viel offener, ganz allgemein. Das merkt man bei vielen Abstimmungen. Und zweitens, viele Kantone und Städte von der Romandie haben bereits das Ausländerstimmrecht. Und ich kenne viele etliche Leute aus den Migrationsbewegungen, die kantonale, kommunale oder sogar in der Exekutive von in der Romandie sind. Und in diesem Sinne denke ich mir, dass der Druck quasi aus der Basis kleiner ist als in der Deutschschweiz, wo die Stimmung ganz anders ist und praktisch, also unter Stimmungswahlrecht für Migrantinnen und Migranten praktisch nirgendwo gibt.
Einzelne Personen aus der Romandie hätten aber bereits Interesse angemeldet, eine Sektion aufzubauen, so Alua Pinto. Und wenn diese Pläne dann konkret werden, werde sich zeigen, ob das Bedürfnis auch in der Romandie bestehe oder nicht.
Urwald. Bei mir lässt dieser Begriff erst einmal Bilder vom Regenwald vor meinem inneren Auge erscheinen. Doch auch vor der eigenen Haustür gibt es uralte Waldbestände. Und es gäbe noch viel mehr dieser wertvollen alten Wälder, würde hierzulande nicht so intensiv Forstwirtschaft betrieben. Inzwischen ist das Problem bekannt und es gibt schon entsprechende Gesetze, die alten Waldbestand schützen sollen. Doch die bayerische Staatsregierung will sich anscheinend nicht an diese Gesetze halten. Jedenfalls weigert sie sich, entsprechende Daten über Baumbestände zu veröffentlichen. Die Umweltorganisation Greenpeace hat nun mit einer Baumkartierungsaktion im Spessart die Anzahl alter Buchenbäume festgehalten und sucht für diese Bäume BaumpatInnen. Mehr dazu erfuhr Tobias Lindemann von Radio Z aus Nürnberg von Gesche Jürgens, Waldexpertin bei Greenpeace.
Warum werden die Daten Ihrer Meinung nach zurückgehalten?
Ja, warum die Daten zurückgehalten werden von Ministerpräsident Seehofer und seiner Landesregierung, das fragen wir uns natürlich auch. Denn es handelt sich ja um Daten zu Wäldern, die allen Bürgerinnen und Bürgern Bayerns gehören und damit ja eigentlich keine Geheimsache sein dürften. Denn im Endeffekt geht es ja alle Menschen etwas an, die in Bayern wohnen, was mit ihren Wäldern passieren soll. Deswegen hatte Greenpeace schon im letzten Jahr nach dem Umweltinformationsgesetz eine Anfrage gestellt und hat eben gefragt, wo liegen in Bayern die alten Buchenwälder und was soll mit ihnen passieren. Daraufhin wurde uns ja eine Auskunft dieser Daten verweigert und deswegen sind wir jetzt auch in die Klage gegangen und klagen eben auf die Herausgabe dieser Daten. Denn wir finden, dass im öffentlichen Wald Transparenz herrschen sollte und dass die Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf haben zu erfahren, was mit ihren Wäldern passiert.
Nun sind ja Einschläge im Wald nichts Skandalöses. Es passiert ständig. Der Wald unterliegt auch einer forstwirtschaftlichen Nutzung. Aber wo sagen Sie denn, wo beginnt es, wo ist es nicht mehr okay aus Umweltgründen?
Es ist ja so, dass die Bundesregierung schon 2007 beschlossen hat, 10% unserer öffentlichen Wälder zu schützen. Dieser Beschluss gilt auch für Bayern. Bloß wird er von der bayerischen Landesregierung nicht umgesetzt. Und jetzt sehen wir, dass der Holzeinschlag in Bayern schon seit Jahren kontinuierlich steigt. Und gerade die älteren Wälder, von denen wir eben nur noch ganz wenige in Deutschland haben, seltener werden. Deswegen fordern wir von Greenpeace ja auch einen befristeten Einschlagstopp, gerade für die besonders alten Wälder in Bayern, so lange, bis eben ein wirklich Schutzkonzept für unsere Buchenwälder umgesetzt wird.
Wer nutzt denn diese Wälder? Also wer hat ein Interesse daran, dass dort Einschläge stattfinden können?
Bäume aus unseren Wäldern landen ja in vielerlei Produkten, ob es jetzt Bretter sind, die zuerst in die Segelindustrie gehen oder ob zum Beispiel Waldrestholz, was normalerweise im Wald verbleiben würde, das mittlerweile aufgearbeitet wird zu Energieholz, also verbrannt wird. Auch ein sehr großes Problem für unsere Wälder. Allerdings gibt es auch immer mehr Holz, was direkt aus dem Wald ins Ausland exportiert wird und damit entgeht natürlich auch der heimischen Wirtschaft ein Geschäft, weil dieses Rohholz hier nicht mehr gesägt wird zum Beispiel.
Was glauben Sie, hat die bayerische Staatsregierung selbst dann ein stärkeres Interesse daran, dass vermehrte Einschläge im öffentlichen Wald stattfinden?
Der öffentliche Wald soll ja eigentlich dem Gemeinwohl dienen, das ist gesetzlich so festgeschrieben, das heißt dem Wohl aller Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel zur Erholung, auch als Lernfläche. Und wir sehen eben, dass die bayerische Staatsregierung durch die Teilprivatisierung der bayerischen Staatsforsten als Anstalt öffentlichen Rechts diese eben ganz klar wirtschaftlich ausgerichtet hat. Und so sehen wir eben auch, dass die Einschläge dort steigen, weil eben eine ganz klare wirtschaftliche Zielsetzung erfolgt und die Ökologie und das Gemeinwohl darunter leidet.
Welche Rolle spielt denn der Wald im bayerischen Ökosystem, sage ich jetzt mal? Bayern ist ja relativ wenig besiedelt, hat auch relativ große Waldgebiete. Mhm. Welche Rolle spielt er da?
Die Wälder in Deutschland haben ja eine große Bedeutung für die Artenvielfalt, für den Klimaschutz, denn Wälder sind ja unsere besten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel, weil sie eben das klimaschädliche CO2 absorbieren, in Kohlenstoff umwandeln und im Holz speichern. Und daher ist es eben so wichtig, dass unsere Wälder diese Klimaschutzfunktion erhalten können. Und diese leidet eben unter dem steigenden Holzeinschlag, den wir zum Beispiel in Bayern beobachten.
Nun sagen Sie ja, die Bayerische Landesregierung hält da Informationen zurück. Welche Forderungen haben Sie denn von Greenpeace an die Bayerische Landesregierung?
Wir fordern von der Bayerischen Landesregierung, dass sie zum einen 10% der Wälder unter Schutz stellt, so wie es ja auch die Bundesregierung beschlossen hat. Wir fordern zum zweiten, dass der Rest der Waldfläche ökologisch genutzt wird, also so, dass auch der ökologische Wert der Wälder erhalten bleibt und dass die regionale Wirtschaft davon profitiert. Und zum Dritten fordern wir, dass die Daten zu den öffentlichen Wäldern transparent gemacht werden, sodass alle Bürgerinnen und Bürger auch nachvollziehen können, was in Zukunft für ihre Wälder geplant ist.
Jetzt haben Sie ganz konkret zum Schutz der Wälder auch eine Initiative gegründet, um Baumpatenschaften zu übernehmen. Wie funktioniert das Ganze?
Ganz genau. Leute können sich bei uns melden, wenn sie eine symbolische Patenschaft für einen Baum, den wir im Spessart kartiert haben, übernehmen wollen und damit eben ein Zeichen an die Bayerische Landesregierung senden, dass ihnen der Schutz ihrer Wälder am Herzen liegt.
Also eine rein ideelle Tat sozusagen. Wie kann man sich darüber informieren oder wo kann man Pate werden?
Auf unserer Internetseite gibt es die Informationen dazu, und zwar unter www.greenpeace.de/Baumpate. Dort finden Sie alle Informationen, wie auch Sie zum Beispiel Baumpate werden können.
Nun sind wir ja bei Waldkampagnen eigentlich eher gewohnt, dass wir hier von Europa aus zum Beispiel auf den Regenwald in Lateinamerika gucken und da besorgt sind über den Kahlschlag, der dort stattfindet. Warum ist es wichtig, auch bei uns hier vor der Tür zu gucken, was hier mit den Wäldern passiert?
In Deutschland haben wir ja nur 1% unserer Wälder wirklich geschützt. Das heißt, das sind Flächen, wo die Natur wirklich selbst überlassen bleibt und der Mensch nicht eingreift. Gleichzeitig erwarten wir ja von anderen Ländern, wie zum Beispiel Brasilien oder Indonesien, dass sie ihre Regenwälder schützen. Und da muss Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen. Wir können nicht von diesen Ländern erwarten, dass sie ihre Ökosysteme schützen, wenn wir hier selber keinen Beitrag dazu leisten, unsere heimischen Ökosysteme zu erhalten.
Seit nunmehr einem Jahr gibt es die sogenannte Aussteiger-Hotline Linksextremismus. Nun wurden erste Zahlen zu der Nutzung des freundlichen Angebots veröffentlicht. Radio Blau aus Leipzig blickt satirisch auf das erste Jahr zurück und kommentiert die herausgegebenen Zahlen.
Das ist Max. Max hat Angst. Max lebt in München und hat vor 5 Jahren einen folgenschweren Fehler begangen. Als er eines Abends im örtlichen Schuppen, diesem alten Ding da draußen irgendwo in Schwabing, den Vorteilen einer unbeschwerten Jugend frönte, also viel Bier, viel laut, viel bunt, aber immer mit der Option auf sofortige Integration in ein lasterfreies und wohlfeil bürgerliches Leben, da jedenfalls fiel er auf ein Angebot herein, was zwar zu vorgerückter Stunde kaum abzulehnen möglich war, ihm heute aber wie eine Stahlkugel am Fußgelenk das Vorankommen schwer macht, wenn nicht sogar unmöglich. Der örtliche Belzebub, der Meister ohne Margarita, stellte sich in Form eines Johannes vor, der nach eigenen Aussagen irgendwie irgendwas mit der Antifa oder Antifa-Szene zu tun hätte. Und ob Max dann nicht, da er doch auch so oft und so und auf der letzten Demo, kurzum, Verstärkung könnten sie immer gebrauchen, und ob er nicht mal zum Plenum am nächsten Mittwoch vorbeikommen wolle. So wie er auf das Angebot einging, mit Blut wird heutzutage nicht mehr unterschrieben und Seelenverkäufe werden international mehr und mehr geächtet, schien's ihm, als ob der Himmel sich verdunkle, eine schwarze, sodombringende Front bäumte sich vor den Alpen her auf und ließ zum krönenden Abschluss ungeheure Wassermassen, garniert von 20 Blitzen, die Max allein in 5 Minuten zählte, hernieder. Also es goss mörderisch. Max zählte 1 und 1 allerdings nicht zusammen und erschien am besagten nächsten Mittwoch quasi pünktlich zum ihm beworbenen Plenum. Seine außerordentliche Zeiteinhaltung brachte ihm zwar 1 bis 2 misstrauische Zivilbullenrufe ein, aber das war er von Demos schon gewöhnt. Er selbst hatte schon argwöhnisch auf so manchen Typen geschaut, die bei solchen Anlässen manchmal erscheinen und offenbar immer vergessen, auch ihre Schuhe dem Dresscode des schwarzen Blocks oder wo es eben beliebt anzupassen. Wie auch immer, die Jahre gingen ins Land. Max blieb seiner Gruppe treu. Marx wurde da gelesen, Seminare zu kritischer Theorie organisiert, zu Antinazi-Demos mobilisiert und das eine oder andere Augustiner gelehrt und geraucht natürlich auch. Irgendwann aber plagten ihn immer mehr Zweifel. Es schien ihm, als ob zwar alle Leute zwangsläufig älter werden, aber eine Entwicklung abseits des Äußeren machte er nicht aus. Sein persönlicher Teufel, der ihn damals in die Gruppe brachte, entwickelte sich mehr und mehr zu einem sogenannten Antideutschen. Das machte ihm Angst. Viel hatte er darüber gelesen, selten welche getroffen, die sich auch selber so vorstellten jedenfalls, aber er wusste, das müssen schröckliche Zeitgenossen sein. Selbst in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war neuerlich ein Artikel über diese Gruppe erschienen. Er wusste jetzt, Antideutsche haben guten Kontakt zu George Bush und Netanyahu, werfen Bomben über Dresden ab und fressen kleine Kinder. Das war zu viel. Jedenfalls für ihn. Es wurmte ihn zwar bei dem Gedanken, mittwochs nun in ein quasi Loch zu fallen, aber der Schritt musste getan, die Trennung vollzogen werden. Und so kam es. Unterschrieben hatte er, wie gesagt, nichts, er fühlte sich frei und kam eben einfach nicht mehr zum Plenum, sondern blieb zu Hause und aß 2 Kilo Fleisch. Ein Vergnügen, das ihm in den letzten Jahren allzu sehr verleidet wurde. Am nächsten Morgen fand er vor seiner Tür einen abgetrennten, den Blutspuren zu folgen, frischen Pferdekopf. Daneben eine rote Rose und eine Karte. In roter Farbe, möglich, dass das nun auch Blut gewesen sei, stand darin: Nächste Woche bist du wieder da. Sonst. 3 Punkte hinter dem Sonst. Es ängstigte ihn. Er rief die Polizei, die kam, runzelte die Stirn, murmelte was von schon wieder, riefen aber am Ende nur die Veterinäranstalt, um den Kopf zu entsorgen an, und meinten, sie können nichts tun, solange nichts Wirkliches geschehen ist. Nichts Wirkliches? Es grauste ihm bei der Vorstellung, was das Wirkliche denn sei. Eine knappe Woche später, am Dienstagabend, lauerte ihm Johannes auf. Auf dem Weg nach Hause passte er ihn ab und erinnerte ihn an die, in seinen Worten, ihre Verabredung. Es ginge um die Extremismustheorie und das sei wichtig, dass sich da alle updaten. Johannes machte eine aus Film und Fernsehen sattsam bekannte Fingerbewegung horizontal zu seinem Hals und verschwand grußlos. Max ging nicht hin. Als Donnerstagnacht eine Detonation seinen Briefkasten im Hausflur sprengte, war er froh, dass es nur der olle Blechkasten war. Als sein Küchenfenster mit einem Stein eingeschmissen wurde, ohne Nachricht, dachte er besorgt, dass die Einschläge schon näher kommen. Als er daraufhin die abgetrennten Baudenzüge seines Rats bemerkte, wurde es ihm zu viel. Hätte er das erst während der Fahrt bemerkt, er hätte nicht mehr bremsen können und wer weiß was dann? Nein, hier musste Abhilfe her. Er nahm die gelben Seiten, er brauchte Hilfe. Er suchte nach Aussteiger-Hotlines. Er fuhr mit dem Finger alle angebotenen Nummern ab. Rechtsextremismus, organisierte Kriminalität, Terrorismus, Ismus, Linksextremismus. Das musste es sein. Er wählte die Nummer und schilderte in halben Sätzen nur, was ihm passiert sei. Die Person am anderen Ende der Leitung hörte verständnisvoll zu und unterbreitete ihm ein Treffen außerhalb Münchens. Dann ging alles ganz schnell. Max hieß ab sofort Uwe, trug eine Perücke und bekam einen Job als Blumenwart in Köln-Sülz. Von seinen alten Genossen hat er nie wieder was gehört. Schnitt. Seit einem Jahr nun gibt es tatsächlich die Aussteiger-Hotline Linksextremismus. 33 Personen haben diese in den letzten 12 Monaten angerufen. 3 davon waren Elternteile, Besorgte natürlich. 3 wollten tatsächlich aussteigen. Einer wollte gar nichts von über oder zu Linksextremismus wissen, einer aber eben genau das, allgemeine Informationen zu dieser schlimmen Gefahr, und 25 Anrufer verarschen den Geheimdienstler an der Strippe.
Ist von einer nicht ernst gemeinten Kontaktaufnahme auszugehen,
wie die kleine Anfrage zu diesem Thema diese Person beschreibt. Von den 3 willigen Aussteigern hatten 2 Strafverfahren am Hals, möglich, dass sie sich dadurch strafmildernde Umstände erhofften, und eine Person aus Bayern ist am Ende tatsächlich ausgestiegen. Aus dem Zug, aus der Antifa, man weiß es nicht. Die Regierung fasst das Ganze so zusammen.
Trotz der zahlenmäßig überschaubaren Anzahl von ernsthaften Anrufern bzw. Ausstiegswilligen handelt es sich um eine sinnvolle Komponente einer mehrdimensionalen Bekämpfungsstrategie und zur Wiedereingliederung von ausstiegswilligen Linksextremisten in die Mehrheitsgesellschaft.
Was für ein Schwachsinn.
Das war ZipFM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freieradios.net und zip-fm.net.